Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass wir heute einen speziellen Gottesdienst feiern dürfen, einen Taufgottesdienst. Jetzt kann man mal ja die Frage stellen, was ist eigentlich ein Taufgottesdienst? Es ist schon in der Moderation angeklungen. Ein Taufgottesdienst ist so, man kann es vergleichen mit einer Hochzeit. Da kommen zwei zusammen, die das öffentlich bekennen wollen. Und die kannten sich schon vorher. Das ist jetzt nicht überraschend, dass die sich bei der Hochzeit treffen. Ich weiß, es gab auf dem Privatsender mal so ein Format, die das gelebt haben. Bin kein großer Fan davon. Aber man kennt sich und sie kennen Jesus. Und sie wollen damit sagen, ich will mit dir leben, Jesus. Und ich will das nach außen hin zeigen. Und es ist eine große Feier, dass das so bekannt wird. Wie eine Hochzeit eben auch eine Feier ist mit zu viel Essen und manchmal auch zu langem Programm. Aber das liegt ja in jedem seiner eigenen Hand. Und so ist das Schöne, lieber Samuel, Jonathan und Benaja, dass wir heute eure Taufe in dieser Gemeinde feiern dürfen. Euer Bekenntnis zu Jesus in, und wir haben schon gehört, in die sichtbare und unsichtbare Welt. Und ich habe schon gesagt, an Jesus. Es ist mal so die Frage, wer ist eigentlich Jesus Christus? Ich denke, wir haben schon einiges gehört. Manche holen sich ihre Informationen aus den Medien, manche sehen sich auch gerne irgendwelche Dokumentationen an, aber es gibt einen Jesus, der beschrieben ist in der Bibel, ein Retter. Da kann man fragen, vor was muss ich denn gerettet werden? Einer, der mich liebt, für mich da ist und der gekommen ist in diese Welt, um eben mich zu retten. Oder dich oder sie. Und jeder, der das will, darf das annehmen. Das habt ihr drei getan, darüber freue ich mich sehr. Und ich möchte heute Morgen in der Predigt ein bisschen mal vertiefen, wer dieser Jesus Christus eigentlich wirklich ist, wie er aufgetreten ist und was er gesagt hat. Und es gibt einen wunderbaren Text, der dies beschreibt. In Matthäus 11 steht dieser Text. Matthäus 11, 25 bis einschließlich 30. Und da steht, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Unverständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn es war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur den Sohn und der dem Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus spricht hier ein Gebet an den Vater. Und das ist das Schöne, aber auch das Geheimnisvolle. Wir leben in einer Trinität. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die drei gehören zusammen, sind ein wahrer Gott. Ich bin auch ehrlich, ist schwierig zu verstehen. Aber wenn es immer nur danach geht, was ich verstehe, würden auch keine Flugzeuge fliegen, weil es bleibt mir bis heute ein Geheimnis. Das heißt, ich vertraue einfach darauf, dass der Pilot weiß, wenn er startet, dass das Ding startet und irgendwo auch ankommt. Und ähnlich ist es auch an den Glauben an Jesus. Ich vertraue einfach, dass der zu mir spricht, der Vater auch ganz genau weiß, was er tut und wer er ist. Und dass dieser Gott Realität ist. Und so spricht Jesus dieses Gebet zum Vater in dieser Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er spricht, Vater, ja, ich bin dankbar. Und er dankt und er preist Gott für die Unmündigen. Ich habe mir das lange überlegt. Also wenn ich jetzt irgendwo was mache, ein Geschäft aufziehe, dann möchte ich eigentlich nicht die Unmündigen haben, sondern die Mündigen, die Experten, die Krisensicheren, die alles in der Hand haben. Die auch ganz genau wissen, auf die kann man sich verlassen. Jetzt dankt aber Jesus an dieser Stelle für die Unmündigen, für die, die verachtet sind, die schwach sind, die man vielleicht auch das Urteil drüber hat, die sind einfach zu dumm, vielleicht zu kränklich, zu hässlich oder vielleicht auch nicht zu lieben. Ich denke, wenn wir realistisch sind, sind uns diese Dinge irgendwo schon mal irgendwie begegnet, nämlich Abneigung. Es gab immer einen Grund, vielleicht uns nicht zu mögen, es gab immer einen Grund, nicht zu lieben, vielleicht zu unsportlich. Man war Spott ausgesetzt in der Schule, bei der Arbeit gibt es Mobbing von den Kollegen. Und da gab es immer einen Grund, dass du nicht gut genug bist. Und genau die ruft Jesus. Komm zu mir.
Genau die, die vielleicht keiner wollte. Und es war in der damaligen Zeit so, das Volk war nicht fromm genug für die damalige Elite. Die Elite, das waren die Pharisäer. Und die sagen sogar an einer Stelle, das Volk ist verflucht, weil sie das Gesetz nicht kennt, weil sie es nicht umsetzen können. Ist das Volk verflucht? So war der Blick der Oberen auf die Bevölkerung. Voller Verachtung. Und dann ist da Jesus, der ruft nicht die Experten, nicht die Theologen, sondern, wie es auch in der Bergpredigt heißt, die geistlich Armen, die wissen, dass sie nichts vorzubringen haben. Wir denken immer, wir bringen was mit oder wir müssen etwas mitbringen. Wir denken, wir müssen schon eine gewisse Reife haben, auch vielleicht geistlich. Man muss oft die Bibel gelesen haben, schon mindestens 5-mal täglich verordnet der Arzt das Gebet am Tag, dass es hilft. Aber das ist all das, was Jesus nie wollte. Er wollte einfach, dass wir kommen und den Mut haben, zu ihm zu kommen. Und das ist eine wunderbare Einladung. Und dafür dankt Gott, wo er sagt, sie dürfen zu mir kommen. Und dann macht es Jesus noch mal in einer klaren Einladung. Ich möchte heute Morgen mal die Frage stellen, ihr Täuflinge habt sie für euch schon beantwortet, wo dürfen sie so kommen, wie sie sind? Wo müssen sie nicht irgendwie funktionieren? Ne? Bei der Familie dürfen sie da frei sein, zu sein, wie sie sind? Darf man in der Arbeit so sein, wie man ist? Oder muss man immer eine gute Show ablegen und immer für andere da sein? Jesus lädt die ein, die vielleicht gerne Experten wären, das auch gerne vielleicht manchmal spielen, aber die vielleicht auch heimlich ihre Tränen haben, ihre Ratlosigkeit, ihre Trauer und Wut und manchmal auch ihre Ohnmacht über diese Dinge, die im Leben passieren. Und das ist das, was Jesus in dieser wunderbaren Einladung ab Vers 28 ausspricht. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Das ist der erste Teil. Er sagt etwas, ihr dürft kommen und zwar so, wie du bist. Kein Schauspiel, keine Masken, kein Experte, kein Vermögen, kein Geld, kein Status. Einfach nur so, wie du dich fühlst. Wir erleben gerade, dass in der Welt viel passiert, viel Veränderung. Und das Vertrauen schwindet. Das ist historisch immer wieder so passiert, auch im römischen Imperium. Das Vertrauen war nicht mehr in die römischen Kaiser. Also hat man sich einer Gruppierung damals zugewandt, zu denen man Vertrauen hatte, weil sie das gelebt haben, weil sie geglaubt haben, nämlich der Christen. Und die Frage ist nämlich nicht, wie gut sind Christen oder wie schlecht, sondern die Frage ist, wie groß ist dieser Vater? Und wie sehr liebt er. Und in unserer Welt passiert gerade auch viel. Vertrauen geht verloren in der Politik. Es passieren immer neue Kriegsschauplätze. Man wird immer ratloser. Und sind wir ehrlich, dann haben wir auch noch unsere persönliche Welt. Voller Sorgen, Ängste. Vielleicht auch Krankheit. Fragen über die Zukunft. Wo geht das Ganze hin? Und genau da lädt Jesus ein. Komm zu mir. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, so wie du bist. Mühselig, das ist vom Griechischen her müde vom Arbeiten. Müde von ganzer Arbeit. Das kann natürlich die praktische Arbeit sein. Man nennt es auch dann gern Burnout. Gab es in der Bibel durchaus auch schon, wenn ich Elia betrachte. Aber es ist dieses mühselige Arbeiten. Und vielleicht ist es nicht nur immer die Arbeit an sich, wo man seinen Lohn und Brot verdient, sondern manchmal ist es auch dieses Arbeiten, dieses Umgehen mit meinen Sorgen, dieses Umgehen mit meinen Ängsten, dieses Umgehen mit meinen Problemen, wo ich schwer beladen bin und einfach müde geworden bin und keine Kraft mehr habe, diese Dinge zu bewältigen, noch zu schaffen. Die lädt Jesus ein. Auch mit dieser Einladung, mir musst du nichts beweisen. Mir musst du nichts vormachen. Ist ja eh so, dass wir glauben, der Gott ist allwissend. Und es ist ja so unglaublich befreiend, dass Gott allwissend ist, weil ihm muss ich auch nichts mehr vormachen. Ihm kann ich auch nichts mehr vormachen. Und trotzdem steht diese Einladung, komm. Und dann diese Beladenen, wo er sagt, belastet mit Verantwortung, mit Sorgen, mit Dingen, die man mit sich trägt. Ich könnte ja heute Morgen mal fragen, das muss jeder für sich beantworten, was er mitgebracht hat. Was bewegt ihn? Was hat ihn heute Morgen schon bewegt? Welche Sorgenpakete trägt man mit sich? Was bewegt einen nächste Woche? Vielleicht hat man das schon im Kopf, was da für Sorgen nächste Woche sind am Arbeitsplatz, in Begegnungen. Was sind diese
ja, diese schweren Dinge, die man mit sich trägt. Und dann lädt wieder Jesus ein, all ihr Mühseligen und Beladenen, wo er sagt, ihr dürft kommen mit allem, was ihr habt. Und Jesus lädt ein. Und dann sagt er etwas Wunderbares, ich werde euch Ruhe geben. Ich werde euch erfrischen, ich werde euch Ruhe geben. Was heißt denn das? Erstens, da ist jemand, der uns liebt. Man kann mal fragen, wie sieht diese Liebe aus? Ja, das ist ja das Schöne, was die Täuflinge auch schon erkannt haben für sich. Sie haben erkannt, da ist ein allmächtiger, allwissender und allgegenwärtiger Gott, der für sie gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Der hat gesagt, ich übernehme das Ganze, die ganzen Lasten, die Sünde nennt es die Bibel, wortwörtlich die Zielverfehlung vom Bogenschießen, wo ich immer vorbeischieße am Ziel, kennen wir vielleicht auch, wo es manchmal einfach vorbeiging. Mancher VfB-Fan wird es kennen, wenn es immer am Tor knapp vorbeigeht. Es zählt halt trotzdem nicht. Aber das ist der Punkt, ne? Es geht vorbei und dann stehen wir da drin und dann sagt Gott, ich weiß, dass viele Dinge schiefgegangen sind und diese Last musst du nicht tragen, die musst du nicht alleine tragen, du darfst damit zu mir kommen, weil er es bezahlt hat. Das ist das, was das Kreuz ausdrückt, was da steht. Zur Zeit Jesu ein Zeichen der Folter, des Todes, des grausamen Todes. Heute ein Zeichen für Liebe, Glaube und Hoffnung. Wenn ich mit Jesus gehe, habe ich Vergebung. Habe ich ein neues Leben? Bin ich eine neue Schöpfung, steht in der Bibel. Ich kann trotz meiner Lasten, ich kann trotz meiner ganzen Beladenen und Mühseligen frei sein und zur Ruhe kommen, weil ich weiß, ich darf sein bei ihm. Nochmal die Frage, wo dürfen wir das? Und das ist diese Liebe Jesu, die er uns entgegenbringt, weil er hat uns zuerst geliebt. Bevor wir überhaupt irgendetwas von Liebe wussten, bevor wir überhaupt irgendwie vielleicht zu uns Ja oder auch oft Nein gesagt hat, hat Jesus geliebt. Und das hat er gezeigt mit dem am Kreuz von Golgatha, wo er an dieses Kreuz ging, für mich. Das ist das, was man glaubt, wenn man Christ ist an Jesus Christus. Und das ist das, was die Täuflinge bekennen wollen. Nämlich diesen tiefen Glauben an Jesus Christus, dass mein Erlöser lebt und für mich gestorben ist. Und darum diese Ruhe. Ich werde unglaublich geliebt. Ich bin nicht abhängig davon, dass mir Menschen das täglich entgegenbringen, sondern ich darf in die Bibel schauen und sehen, wie dieser Gott zu mir steht. Dann natürlich auch Hoffnung und Perspektive. Gott verspricht etwas und er kann sein Versprechen nicht brechen. Gottes Wort steht und es bleibt unveränderlich. Egal, was andere auch manchmal meinen, egal, wie man es auch immer wieder gern auslegt, es ist so. Und wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, ist es ein Versprechen, wo Jesus Christus gibt, ich verlasse dich nicht. Ich gehe die schwierigen Wege mit dir, ich gehe die guten Wege mit dir. Ich gehe in die Höhen und Tiefen, ich gehe mit dir in die Krankheit, ich gehe mit dir in die Sorgen, in die Ängste. Ich bin da. Das heißt nicht, dass uns das erspart bleibt. Wenn das jemand berichtet, dass ich als Christ keine Sorgen oder Probleme habe, das steht da nicht. Da steht die Verheißung, ich bin da. Und du kannst zur Ruhe finden, weil du immer in meiner Hand bist, egal was kommt. Wir haben das oft in den Psalmen, Jesus meine Zuflucht und meine Burg. Innerhalb von Christus bin ich sicher. Und lieber Samuel, Jonathan und Benaja, es werden noch viele Herausforderungen kommen. Ich freue mich, dass ihr so jung auch schon sagt, ich will mit Jesus leben. Aber es werden viele Herausforderungen auf und abs kommen. Es werden schöne Tage kommen, es werden dunkle Tage kommen. Aber ihr dürft eins wissen. Christus ist da und er lässt euch nicht allein. Warum? Weil er es versprochen hat und nicht anders kann in seiner Liebe als sein Wort zu halten. Und dann nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Dann spricht Jesus von einem Joch. Ja, er spricht von dem Joch. Ein Joch, das vielleicht für die Jüngeren, die es nicht mehr wissen, da wurden Tiere früher eingespannt. So zwei Tiere in einem Joch, das man gemeinsam zieht. Und Jesus lädt zu seinem Joch ein, wo er sagt, irgendein Joch hast du. Irgendwas treibt dich an. Vielleicht ist es dieser Wunsch, geliebt zu werden. Und dann tut man alles dafür. Dann funktioniert man super in der Familie, bei der Arbeit, dass der Chef auch ja mal ein Lob gibt. Das kann ein Joch sein. Es kann ein Joch sein, seine Ängste, seine Sorgen, die man mit sich trägt. Es kann ein Joch sein, dass ich ständig versuche, gesehen zu werden und geliebt zu werden. Und dann sagt Jesus, ich habe da ein Joch. Und es ist zum Beispiel definiert durch mein Wort, definiert durch meine Liebe, die ich gezeigt habe am Kreuz und geführt durch das, dass ich da bin. Das Interessante ist, wo Jesus sagt, lern von mir.
Wie hat Jesus die Dinge angegangen? Ich weiß, dass wir vieles in der Geschichte haben. Ich habe auch schon Kirchengeschichte unterrichtet und ich weiß, da kommen Kreuzzüge, da kommen Inquisitionen und Hexenjäger. Oh, wir kennen die ganze Palette. Das hat Jesus nie befohlen. So hat Jesus nie gehandelt. Es war wieder das, was sich Menschen ausgedacht haben, weil sie dachten, das wäre christlich. Hat aber mit Jesus Christus nichts zu tun. Weil Jesus hat, wie wir hier sehen, eingeladen die Menschen. Und er hat nicht gesagt, du oder du, weil du schon glaubst oder schon fünfmal die Tora gelesen hast, sondern er hat die eingeladen, die er sagt, ihr könnt von mir lernen. Bereitschaft ist, dass wir lernen wollen. Sind wir denn bereit, offen zu sein für das, was Jesus sagt? Oder haben wir schon unser festes Bild? Ich finde es übrigens spannend, ne? Wir sollen uns ja kein Bildnis von Gott machen. Warum? Weil wir damit ihn begrenzen. Ich habe mein Bild, natürlich geprägt von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle, Gott mit langem weißem Bart, steht auch nicht in der Bibel. Aber das hat halt Michelangelo gepinselt und alle fanden es toll. Ich bin auch so ehrlich, da falle ich auch immer selber wieder drauf rein. Aber wo er sagt, lernt von mir, wie gehe ich mit der Situation um? Ist es gut, jetzt hektisch zu sein? Ist es gut, zornig zu sein, da rein zu blitzen und den Leuten erstmal platt zu machen, zu erklären, wie wütend ich bin? Oder ist es vielleicht mal gut, ich möchte zuhören, einladend sein, versöhnlich und es ist das Schönste, Vergebung. Wenn wir die Bibel lesen, merken wir immer, da kommen wir an Stellen, das bin ich nicht, das schaffe ich nicht. Und dann ist es doch so schön, dass Paulus mal sagt, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Du kannst von mir lernen, aber Jesus ist automatisch auch die Kraftquelle, wo er sagt, mit mir zusammen. Und wie macht man das biblisch, wenn man vom Vater spricht? Ja, dass der Vater, Kleinkinder, und da wird oft, wir sollen ja Kinder sein, nehmen die Hand des Vaters oder der Mutter und gehen das gemeinsam an. Das ist das Bild, was die Bibel zeichnet. Ich bin kein Experte für Versöhnung und ich bin schon gar kein Experte für Vergebung. Ich kann anders. Und dann nehme ich den Vater an die Hand und es ist dann ein Gebet, wo ich sage, Vater, zeig du es mir. Und das ist dieses Lernen, Bereitschaft, offen zu sein für das, was Gott mir gibt, aber auch zu wissen, er ist es, der es macht. Ich verlasse mich auf ihn. Ihr habt euer Leben Jesus anvertraut, das heißt, Christus lebt in euch. Und ihr dürft euch immer bewusst sein, egal was funktioniert oder nicht funktioniert, Christus ist da und er geht auch nicht mehr, weil er es versprochen hat. Und wenn die Dinge auch schief laufen, Christus ist der, der für euch eintritt. Und wenn die Dinge schief laufen, hat uns Gott ein wunderbares Werkzeug in die Hand gegeben und da können wir von ihm lernen, nämlich das Thema Vergebung. Die Kraft zum Vergeben, wo er mir zeigt, jetzt kannst du vergeben, weil ich vergeben habe. Er vergibt uns, wenn wir zu ihm kommen. Und er lehrt uns zu vergeben, wenn wir mit anderen im Clinch sind. Und einen Frieden, das ist das, was er meint, mit Ruhe geben. Vergebung ist der Schlüssel zur Ruhe. Und dann sagt er es ja auch mit diesem Joch. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es gibt in Jesaja einen Blick auf Jesus, schon im Alten Testament, 700 Jahre vor ihm. Und da sagt er, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den klimmenden Dort wird er nicht auslöschen. Das ist das, woran die Jünger mal erinnert werden, wo sie Jesus aktiv sehen in den Straßen. Der schon am Boden ist, wird er nicht zertreten und der nicht mehr kann, wird er nicht auslöschen. Das ist Jesus mit sanftmütig und demütig. Und er lädt ein, dieses Joch auf sich zu nehmen, egal was ist. Egal, was kommt. Was ich von diesem Bild vom Joch schön finde, und das ist das Bild, was die Bibel auch zeichnet. In der damaligen Antike war es üblich, dass man zwei Tiere eingespannt hat in ein Joch. Ein erfahrenes Tier, was wusste, was es tut, wo es hingeht, den Weg auch schon kannte, fast schon blind gelaufen ist, und ein junges und unerfahrenes Tier. So war damals die Praxis, das dann gelernt hat von dem alten Tier. Wenn man dieses Bild in dieses Gleichnis ummünzt, sagt Jesus, ich bin dieser Erfahrene, ich kenne den Weg, ich weiß, wo es hingeht. Lern von mir, komm mit mir. Was ich so schön finde an diesem Bild, wo Jesus sagt, wir ziehen gemeinsam diese Lasten. Wir ziehen gemeinsam diese Lasten, diese Sorgen, diese Ängste, die ich schon angesprochen habe, diese Probleme, die wir haben. Wir ziehen sie gemeinsam und gehen gemeinsam auf das Ende zu. Und das ist dieses, wo Jesus sagt, wir werden auch gemeinsam ans Ziel kommen, wenn du mit mir gehst. Und dieses Ziel, das nennt die Bibel Ewigkeit. Und das kann man nur betreten, wenn man an Jesus Christus glaubt. Wenn man sagt, ich glaube dir, ich vertraue dir. Heißt nicht, ich habe alles verstanden. Habe ich auch nicht.
Das wäre anmaßend zu behaupten, ich würde alles in der Bibel verstehen und was drinsteht, sondern ich vertraue einfach wie ein Kind meinem Vater und er bringt mich dann ans Ziel. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und dann die ganz wichtige Frage aus Johannes 11, glaubst du das? Vertraust du mir? Und das ist die Frage unseres Lebens. Die Ewigkeit ist da, wo Jesus mit uns hin will. Und so lange wird er gemeinsam mit uns diesen Karren ziehen, den wir manchmal Leben, auch schweres Leben nennen. Aber das Ziel ist klar und das ist die Ewigkeit. Das beschreibt die Bibel. Die Bibel beschreibt auch Hölle. Ich hatte immer Schwierigkeiten mit der Hölle, muss ich ehrlich zugeben. Steht aber klar in der Bibel. Aber wenn ich jetzt unsere Welt so anschaue, was da gerade passiert, fällt es mir nicht mehr ganz so schwer, an diesen Verdammnisort zu glauben, wo es drunter und drüber geht, wo es nicht mehr schön ist. Und da lädt Jesus ein in eine Ewigkeit. Und wie sieht es dort aus? Da werden alle Tränen abgewischt. Es wird kein Leid und kein Geschrei mehr sein. Es wird alles vorüber sein. Und es ist gut für die Ewigkeit. Und wieder die Frage, glaubst du das? Ihr drei habt die Frage für euch beantwortet. Wir glauben das und wir wollen das Leben bei allen Höhen und Tiefen. Und das finde ich so schön, dass ihr das angenommen habt, dass ihr das dann später da draußen in der Taufe, ist in der Premiere mit dem Taufbecken, bin auch gespannt, wie wir das dann machen. Müssen wir nochmal ausloten, wie lange ihr unten bleiben müsst und so, dass das auch wirklich funktioniert. Aber der Punkt ist, dass das genau nach außen gezeigt werden soll, was ihr innerlich schon vollzogen habt. Und das, was Jesus zusagt, uns allen, das sagt euch ganz speziell heute euch zu. Denn es werden schwere Zeiten kommen. Das Ziel ist klar. Und es wird die Einsicht kommen, die Jesus uns verspricht. Es geht gut aus. Ihr habt ein Happy End mit Jesus Christus. Und das ist die Hoffnung, die uns keiner nehmen kann, die an Christus glauben. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, danke für diese Einladung an diese Unmündigen, nicht an die Experten, sondern an die, die dich wirklich brauchen und die das auch bekennen können. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir von ganz wenig Experten. Noch haben wir alles in der Hand. Danke, dass wir kommen dürfen, dass dieses Joch, wo wir gemeinsam ziehen mit dir, du ziehst mit uns durch dieses Leben und es ist sanft und leicht, weil wir immer eine Hoffnung haben, immer eine Liebe, immer Vergebung und immer einen Neuanfang möglich. Danke, Jesus, für die drei Täuflinge, die es heute bekennen wollen. Und danke, dass du treu und barmherzig bist, Jesus. Amen.